Herzlich willkommen zu unserer Talksendung. Ich bin Markus Münch und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben in München auf der 92.4 oder deutschlandweit über Digitalradio DAB Plus, Kabel oder SAT. Bei Radio Horeb gibt's wieder eine Pfarrei der Woche. Im Rahmen unserer Aktion Pfarrei der Woche besuchen wir in ganz Deutschland Pfarreien, Klöster, Exerzitien und Begegnungshäuser. In einem Interview erfahren wir mehr über den Ort, den wir besuchen, und am jeweils kommenden Sonntag übertragen wir in der Regel die Heilige Messe von dort. Die Pfarrei, in der wir heute zu Gast sind, ist der Pfarrverband Rott am Inn im Erzbistum München und Freising. Und von dort werden wir am kommenden Sonntag die Heilige Messe aus der Pfarrkirche St. Marinus und Anianus in Rott am Inn live übertragen. Deswegen bin ich heute hier in Rott am Inn bei Dekan Klaus Vogel, um mehr über seinen Pfarrverband, die Kirche, aus der wir übertragen, und auch die Region zu erfahren, in der wir zu Gast sein werden. Herr Dekan, können Sie uns kurz erklären, wo Ihr Pfarrverband liegt?
Ja, Sie haben es bereits gesagt, er liegt im Erzbistum München und Freising in Oberbayern zwischen Rosenheim und Wasserburg. Im Inntal liegt Rott am Inn.
Und nun zu Ihrer Person, Herr Pfarrer, ich glaube, Sie sind schon eine ganze Weile hier. Wie sind Sie hierher gekommen als Priester, mittlerweile auch als Dekan? Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich glaube, um Ostern rum war es. Und wie war so Ihr Werdegang als Priester beziehungsweise auch hier in der Pfarrei?
Ja, mein Werdegang als Priester, ich bin vor 15 Jahren in München von Kardinal Wetter zum Priester geweiht worden. Nach der Priesterweihe war ich dann 3 Jahre Kaplan im Pfarrverband Mosach bei Grafing, gar nicht so weit weg von Rott. Dann war ich 3 Jahre im Werdenfelserland als Pfarrvikar in Fachand und in Oberau. Und dann bin ich hierher gekommen in den Pfarrverband Rott.
Was ich so gefunden habe, war bei Ihnen relativ schnell klar, dass Sie Priester werden wollen, schon als Kind. Wie kam das, Herr Pfarrer?
Ja, ich bin so den klassischen Weg gegangen, der heute die Ausnahme ist. Schon bei der Erstkommunion hat mich das irgendwie berührt, das Ganze. Ich wollte dann unbedingt Ministrant werden. Und ich habe damals schon gesagt und gespürt, ich möchte Priester werden. Viele haben dann immer noch gesagt, da wird noch viel Wasser die Laber hinunterfließen, bis du einmal Priester bist. Das war so der Bach in meiner Heimat in Pfäffenhausen im Landkreis Landshut. Aber das Wasser ist immer weniger geworden. Ich habe dann mein Abitur gemacht und nach dem Abitur bin ich dann gleich ins Priesterseminar eingetreten und so relativ jung zum Priester geweiht worden.
Wie ist da so die Reaktion bei den Freunden und Bekannten, wenn man so als Kommunionkind sagt, hey, ich will übrigens Priester werden später. Die anderen wollen wahrscheinlich irgendwie Tierpfleger oder Krankenschwester oder Zahnarzthelferin werden. Und man selbst sagt, ja, ich werde jetzt Priester.
Natürlich war das etwas Besonderes. Die anderen hatten andere Berufswünsche. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, die einen haben es damals noch gar nicht richtig ernst genommen. Die haben sich gedacht, das wird schon anders. Ich habe eigentlich da keine negativen Reaktionen erfahren.
Herr Pfarrer, jetzt habe ich auch gefunden, dass Sie schon besondere Sachen natürlich auch gemacht haben. Eins davon ist, eine heilige Messe auf der Zugspitze zu feiern. Ich glaube, es war sogar ein regelmäßiger Termin. Wie kam es denn dazu oder besteht das bis heute?
Das besteht bis heute als Kaplan dort im Werdenfelser Land, im heutigen Pfarrverband Patenkirchen. Da gehört auch die Kirche auf der Zugspitze dazu, Maria Heimsuchung. Und dort habe ich fast alle 14 Tage am Sonntagmittag die Heilige Messe gefeiert. Bei verschiedenstem Wetter, mal bei strahlendem Sonnenschein, aber auch bei Schneetreiben im August.
Wer findet denn da zum Gottesdienst? Also ich meine, Sie fahren jetzt hoch und sind dann der Priester vor Ort, Sie feiern den Gottesdienst. Welche Gläubigen kommen da?
Das sind in der Regel Touristen, manche Skifahrer, die einfach die Zugspitze besuchen und die diesen besonderen Gottesdienstort einmal erleben wollen. Zum Patrozinium kommen immer mehrere rauf, auch Einheimische, aber sonst sind es in der Regel Fremde, die kommen. Interessant, wo die überall herkommen, eigentlich aus der ganzen Welt. Einmal hatte ich ein Ehepaar da aus Australien. Es war immer ganz nett, mit denen hernach ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, wo die denn her sind. Und ja, wie es ihnen so gefällt. Ich hatte auch einmal eine Hochzeit dort oben. Ich wollte diesem Paar ursprünglich ausreden, denn die waren bei sehr schönem Wetter da, haben dann gesagt, na ja, im August könne doch nichts passieren. Aber dem war dann doch nicht so und sie haben ziemlich gefroren bei dieser Hochzeit.
Und die Braut war wahrscheinlich gut getarnt vor dem weißen Schnee mit dem Kleid, kann ich mir so vorstellen. Dankeschön. Herr Pfarrer, die Stelle hier, also Sie sind jetzt 9 Jahre hier, haben Sie gesagt. Was ist das Besondere an dieser Stelle? Also ich habe so ein bisschen auch gesehen, dass es ja gibt ja ehemalige Klosterkirchen hier und sowas und ganz viel Geschichte auch zu den Kirchen. Wie stellt sich das da hier?
Ja, es ist eine besondere Situation. Sie haben es gesagt, wir haben 2 ehemalige Klosterkirchen im Pfarrverband. Zum einen die Pfarrkirche in Rott am Inn, das war Benediktinerabtei bis zur Säkularisation, und dann in Altenhohenau die Dominikanerinnenklosterkirche, eines der ersten Dominikanerinnenklöster überhaupt auf deutschem Boden war das. 1235 ist es gegründet worden, dann in der Säkularisation aufgelöst, dann kamen nach über 100 Jahren wieder Schwestern, Dominikanerinnen, die vor einigen Jahren dann das Kloster aufgeben mussten und ins Mutterhaus nach Amerika gezogen sind. Beide Kirchen sind künstlerisch sehr, sehr wertvoll. Es haben namhafte Künstler wie Matthäus und Ignaz Günther dort gearbeitet. Rott ist natürlich die bekanntere, die größere, die prächtigere auch. Aber Altenhohenau ist auch nicht zu verachten. Die Klosterkirche in Rott zieht natürlich immer wieder Ausflügler an, Tagesausflügler hauptsächlich. Heuer natürlich weniger wegen Corona. Aber sonst haben wir schon immer einige Gruppen. Was auch ein Besuchermagnet immer noch ist, ist die Gruft von Franz Josef Strauß, die ja auf unserem Friedhof ist. Das wird dann das eine mit dem anderen meistens verbunden. Der Besuch der Rotter Kirche und der Straußgruft.
Ist es dann auch für den Priester, also für Sie jetzt hier ein besonderer Ort aufgrund dieser Kirchen und dieser Magnete, wo also die Leute auch kommen?
Es ist schon ein besonderer Ort. Als ich herkam, musste ich mich zunächst einmal daran gewöhnen, dass man sehr genau in den Kalender schauen muss, wann welche Gruppen die Kirche gerade besuchen, eine Führung machen. Aber es ist auch eine Gelegenheit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, dass gerade die Kirchenführungen auch ja der Neuevangelisierung dienen können. Denn ich kann da ja auch eine ganze Menge an Theologie, an Glaubensüberzeugung mit reinpacken. Das habe ich selbst für mich entdeckt hier, dass man ja nicht nur Jahreszahlen den Leuten mitgeben kann und soll, sondern wirklich auch, ja, was ist für mich die Botschaft, was sagen diese Kunstwerke mir heute für meinen Weg im Glauben?
Das wirkt jetzt sehr interessant auf mich, das Projekt. Das habe ich so noch gar nicht gehört, beziehungsweise noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass man bei einer Kirchenführung eben auch, ja, vielleicht so eine Kurzpredigt mit einbauen kann. Haben Sie da Beispiele, wie das so Menschen denn auch bewegt oder sowas? Also gibt es da irgendwas, dass dann Rückfragen kommen oder so von den Besuchern, wenn sie eben einfach versuchen, mehr als eine Kirchenführung den Menschen mit nach Hause zu geben?
Ja, das habe ich schon, denn man muss Menschen heranführen an diese Bilder und ihre Aussagen, denn sonst sieht man zunächst das Bild und geht dann weiter, hat es zur Kenntnis genommen. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, das ist jetzt der heilige Florian und das ist der heilige Georg, oder ob ich auch dahinter schaue, ja, für was stehen diese Heiligen? Sie stehen letztlich für die Kämpfe des Lebens. Der Florian etwa als Patron gegen Brandschutz oder für Brandschutz gegen all die materiellen Nöte, die da sind, und der heilige Georg auf der anderen Seite für die geistlichen Kämpfe, das geistliche Ringen, was unser Leben ausmacht. Und wenn dann genau diese beiden Figuren den Marienaltar flankieren und oben sich das blaue Gewand der Mutter Gottes in einem blauen Vorhang, der über diese beiden rübergeht, fortsetzt, dann kann ich schon sagen, es ist auch ein Schutzmantelbild, ein Zeichen dafür, dass wir in unseren materiellen, aber auch in unseren geistlichen Kämpfen immer wieder unter den Schutz Mariens fliehen dürfen.
Kommen da auch Menschen, die auf der Suche sind, wo man merkt, dass die nicht zufällig ins Gotteshaus kommen? Also man hat ja früher gesagt, der Glaube tradiert sich auch, ne? Also dann wurde man einfach christlich erzogen, und heute sagt man eher, oftmals wird man eben gar nicht mehr christlich erzogen, sondern es ist eine bewusste Entscheidung hin zum Glauben, dass Menschen überhaupt es für sich finden müssen. Es gibt Christen, und ist es interessant für mich, möchte ich das auch machen. Haben Sie da auch so Erfahrungen gemacht mit solchen Menschen, die so für sich auf der Suche sind, die entweder ihre Wurzeln versuchen wieder zu entdecken oder durch so einen Kirchenbesuch überhaupt mit dem Christlichen in Berührung kommen?
Das kann man schon erfahren. Es sind ja unterschiedliche Touristen, die kommen, die in diese Kirche reinschauen, die staunen, weil sie einfach wunderschön ist, und die aber dann auch sich reinsetzen, zur Ruhe kommen, wo sich dann gerade, wenn man alleine in der Kirche ist und jemanden trifft, auch manches Glaubensgespräch ergeben kann. Aber es braucht eben wirklich den Austausch und die Hinführung. Menschen, die da sind. Wir haben Gott sei Dank auch ein paar, die diese Aufsicht übernehmen. Unsere Figuren sind so wertvoll, dass wir die Kirche leider nur bis zum Gitter geöffnet haben können, außer am Samstag und Sonntag. Da haben wir Ehrenamtliche aus der Pfarrei, die dann einige Stunden übernehmen und die da sind für die Fragen der Leute. Das können ganz belanglose Fragen sein, wo das nächste Gasthaus ist, aber eben auch, oder die nächste Toilette, aber eben auch eine geistliche Frage, ein Gespräch über die Kirche, über den Glauben, über die Menschen, die hier leben.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Markus München und ich bin heute hier im Pfarrverband Rott am Inn, in Rott am Inn. Und hier bin ich heute eingeladen bei Dekan Klaus Vogel, wo wir am kommenden Sonntag aus der Pfarrkirche St. Marinus und Anianus um 10.15 Uhr den Gottesdienst im Rahmen der Aktion Pfarrei der Woche live übertragen. Und Dekan Vogel hat jetzt schon uns einen kleinen Einblick gegeben, wie er hierher gekommen ist, wie er auch Priester geworden ist, und hat uns eben auch berichtet, wie er die Menschen bei der Kirchenführung eben auch ein wenig tiefer als nur auf Höhe der Jahreszahlen eben einfach einbindet in das Christliche, in den Glauben, und sie versucht so Anteil haben zu lassen. Und im zweiten Teil, den Sie jetzt gleich nach einer kurzen Musik hören werden, werden wir auf den Pfarrverband hier in Rott am Inn schauen. Also bleiben Sie gerne dran, wenn Sie mögen. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer heutigen Talk- und Musiksendung. Mein Name ist Markus Münch und ich bin heute in Rott am Inn beziehungsweise im Pfarrverband Rott am Inn und hier heute zu Gast bei Dekan Klaus Vogel, wo wir am kommenden Sonntag aus der Pfarrkirche St. Marinus und Anianus um 10.15 Uhr den Sonntagsgottesdienst live übertragen werden. Ja, wir haben jetzt gerade schon so ein wenig auf den Werdegang von Dekan Vogel geschaut und jetzt im zweiten Teil des Interviews wollen wir wie immer auf den Pfarrverband schauen, also wie die Menschen hier in Rott am Inn beziehungsweise im Pfarrverband das Christsein leben, was es hier für Angebote gibt und warum es vielleicht einfach hier sehr lebenswert ist und gut ist, hier zu sein. Pfarrer, Sie haben vorhin schon erwähnt, dass Sie, glaube ich, 5 Kirchenstandorte haben und ich habe irgendwie gefunden, dass es, glaube ich, an die 20 Kapellen insgesamt gibt. Also in Ramersberg, glaube ich, 7 und in St. Peter und Paul 11 mit den Feldkreuzen zusammen. Das sind eine ganze Menge Orte, wo man einfach eingeladen ist, still zu werden, zu beten, da zu sein.
Ja, das ist typisch für unseren Pfarrverband, dass wir ganz viele Andachtsorte haben, also neben den Kapellen, den Feldkreuzen, haben wir auch eine Lourdesgrotte, die für viele Menschen ein ganz wichtiger Anlaufpunkt ist, wo sie zur Ruhe kommen, wo sie beten, wo sie Kerzen anzünden, außerhalb der Kirche, wo auch Menschen hingehen, die sonst nie in die Kirche gehen, die auch nicht gesehen werden wollen, wenn sie beten für sich. Diese Kapellen sind im Privatbesitz und wir benutzen die immer im Mai vor allem zu den Maiandachten. Da haben wir eine richtige Kapellentour, sodass im Marienmonat Mai fast jeden Tag an irgendeiner Kapelle im Pfarrverband eine Maiandacht ist, wo dann auch die Leute kommen, die in der Nähe dieser Kapelle leben oder einfach eine Radeltour dorthin machen, um gemeinsam am Abend die Maiandacht zu feiern.
Also wenn die Kapellen auch noch alle aktiv benutzt, Orte, wo man hingehen kann, wo man ins Gebet kommen kann. Mir ist auch aufgefallen, bei meinem Gasthof, wo ich jetzt übernachtet habe die letzte Nacht, da ist davor auch ein Herz-Jesu-Bildstock direkt vorm Hotel. Wie viel Prozent der Bevölkerung ist hier katholisch beziehungsweise auch noch aktiv?
Katholisch sind circa 75% der Bevölkerung, aber aktiv am Gottesdienst leben. Wir haben im Schnitt so 10% Gottesdienstbesuch am Sonntag. Gut, andere erreichen wir bei den Kasualien, bei den Taufen, bei den Beerdigungen. Aber wir haben schon noch einen Grundstock auch da von Menschen, die wirklich gläubig sind, tiefgläubig sind, denen das Gebet wichtig ist.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass es hier eine Lourdes-Grotte gibt, die nicht nur Menschen anzieht, die jetzt explizit christlich sind oder in der Gemeinde in Erscheinung treten, sondern auch andere Menschen anzieht. Was gibt es sonst noch für besondere Orte hier im Pfarrverband, wo man einfach so Ruhe findet? Gibt es da bestimmte Orte, wo man eingeladen ist, einfach mal innezuhalten?
Ja, natürlich auch die großen Kirchen, die laden dazu ein. Die Rotterkirche, dass man hinten etwa verweilt, da ist ein gegeißelter Heiland, wo man auch die Möglichkeit hat, eine Kerze anzuzünden, oder auch die Mutter Gottes vom Guten Rat, die für viele Menschen eine wichtige Anlaufstelle ist. Dann haben wir neben der Lourdes-Grotte noch eine Bruder-Konrad-Kapelle, die auch ja auf freiem Feld ist, wo man auch ungesehen hingehen kann. Und die Klosterkirche in Altenhoenau, würde ich sagen, weil man da auch ungestört die Ruhe genießen kann und dann hernach am Inn entlang spazieren gehen, sich sammeln kann. In Altenhoenau ist eine Darstellung von der schmerzhaften Mutter Gottes, die die Menschen sehr anspricht, wo ganz viele Kerzen immer auch angezündet werden. Für mich ist es eine Hoffnungsfigur. Maria ist in tiefem Schmerz, aber sie strahlt Hoffnung aus. Sie schaut über den Karfreitag hinaus. Und das macht Menschen Mut, über das Leid, über die Sorgen, über die Probleme auch hinaus zu schauen und hinaus zu hoffen.
Wenn Sie gerade Altenhoenau erwähnen, ist das auch so ein christlicher Hotspot, also ein christliches Zentrum hier? Also ich habe gefunden, dass es da so einige Dinge wie Abend der Barmherzigkeit und Lobpreis und andere Dinge gibt, die irgendwie just da angeboten werden immer wieder. Ist es so ein Zentrum, wo sich die Menschen sammeln?
Altenhoenau ist für eine ganze Reihe von Gläubigen, nicht nur in unserem Pfarrverband, sondern auch in den umliegenden Pfarreien, ein ganz wichtiger Ort geworden. Da hat sich eine Personalgemeinde, sage ich mal so, gebildet, weil dort eben bestimmte Dinge stärker gepflegt werden, etwa die eucharistische Anbetung. Wir haben da am dritten Montag im Monat tagsüber das Allerheiligste ausgesetzt, dann zum Beispiel auch am Priesterdonnerstag von Donnerstag auf Freitag die Nachtanbetung jedes Monat. Eine besondere Zeit dort ist immer auch die Pfingstnovene. Da haben wir 9 Tage Anbetung um den Heiligen Geist. Einfach stille Anbetung. Und diese Stille wird von ganz, ganz vielen angenommen. Die Abende der Barmherzigkeit vor den großen Feiertagen, die viele Gläubige aus der Umgebung nutzen, um das Bußsakrament zu empfangen. Meistens sind 6, 7 Beichtväter, die es dazu braucht, und die haben schon an die 2 Stunden zu tun. Viele, viele Beichtgespräche auch, die einfach Zeit brauchen und wo Leute in ihren Nöten kommen. Bei diesem Abend der Barmherzigkeit wird auch immer angeboten, dass man in den Anliegen der Menschen betet. Da ist in Altenhoenau ist ja auch eine gottselige Dienerin begraben, die Schwester Kolumba Weigel, die dort Priorin war, die Wundmale Jesu hatte, die auch um ihre Fürsprache angefleht wird. Und seit letztem Jahr haben wir auch eine Reliquie von der heiligen Schwester Faustina dort und ja, verehren besonders die göttliche Barmherzigkeit, eben auch an so einem Abend der Barmherzigkeit.
Das ist ja jetzt wirklich ein reichhaltiges spirituelles Angebot. Wird das aus der Gemeinde heraus vorbereitet oder läuft das alles über Sie? Oder wer macht das möglich, dass da so diese verschiedenen Sachen sind wie Pray and Worship, Lobpreis, Anbetung, Abend der Barmherzigkeit und jetzt, glaube ich, auch Alpha-Kurse, die Sie anbieten. Wer macht das alles?
Ja, ich habe da ganz aktive Leute. Ich denke, so soll es auch sein. Ich unterstütze die, aber ich lasse die schon auch ran, die organisieren das selbst, die teilen die Betstunden ein, da muss ich mich nicht kümmern, weil es denen auch wirklich ein Herzensanliegen ist, dass diese Dinge stattfinden, und die bringen sich dort auch wirklich ganz, ganz stark ein. Und das ist sehr schön, dass da vieles von alleine einfach läuft. Natürlich bin ich als Priester dabei, halte manchen Vortrag beim Alpha-Kurs, schaue ein bisschen drauf auf die Referentenliste, gebe manchen Vorschlag, oder stehe dann als Beichtvater zur Verfügung, wenn das Heilige Geist Wochenende ist. Aber da läuft ganz, ganz viel von selbst und es läuft gut.
Sie sagen, es läuft gut. Wie ist so die Annahme? Also ist es so, dass eigentlich immer die gleichen dann auch kommen, sich eingeladen fühlen? Oder ist es auch sowas, was wirklich auch Leute drumherum einlädt? Also gerade Alpha-Kurs ist ja eigentlich so auch gedacht, dass man Leute von außen einlädt in die Pfarrei und sagt, hey, wollt ihr nicht mal mit uns über den Glauben, über Jesus nachdenken? Wie sind so die Erfahrungen damit, mit den Angeboten?
Also der Alpha-Kurs, wir haben jetzt zwei Durchläufe gehabt. Beim ersten Mal waren es stärker Menschen aus der Pfarrei, aus der Kerngemeinde eher, denen das aber sehr gut getan hat, sich intensiv mit dem Glauben zu beschäftigen. Beim zweiten Mal waren dann Leute dabei, da sage ich ganz ehrlich, die hätte ich nie angesprochen. Auch Leute, die ich kannte vom Gottesdienst, aber ich hätte nie geglaubt, dass die dazu kommen. Verschiedene Konfessionen waren mit vertreten. Dann haben wir immer auch eine Jugendgruppe dabei gehabt beim Alpha-Kurs. Und ja, wenn man schaut, was die Leute erzählen, die da dabei waren, dann merkt man eine ganz große Begeisterung, die Form von Gemeinschaft, sowohl die Tischgemeinschaft beim gemeinsamen Essen, aber auch die Gebets- und Glaubensgemeinschaft, die sie da spüren, bis hin zur Auseinandersetzung mit ganz unterschiedlichen Gottesbildern und Glaubensvorstellungen, die aber dann doch das eigene auch reifen lässt. Und die dann selbst zu Mitarbeitern werden und sagen, ich möchte, dass auch andere das erleben, was ich hier erleben durfte.
Also verstehe ich das richtig, dass dann Menschen, die selbst den Alpha-Kurs gemacht haben, auch wirklich da bleiben und dann auch mit anpacken bei den nächsten Kursen?
Ja, ganz stark. Also das ist für mich auch eine neue Erfahrung. In Altneuenau gibt es auch einen eigenen Chor. Entweder machen die dann im Chor mit oder man sieht die dann wieder bei den Anbetungstagen. Oder sie helfen dann auch mit, soweit sie können, beim nächsten Alpha-Kurs. Bringen sich da wirklich mit ein, bringen auch Leute her, die sie kennen, die sie ansprechen. Und es ist ja ganz was anderes, wenn die von normalen Leuten angesprochen werden und nicht vom Pfarrer.
Ja, danke schön. Herr Pfarrer, jetzt habe ich noch zwei marianische Dinge. Also Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Sie eine Reliquie mittlerweile auch haben von der Schwester Faustina. Jetzt habe ich auch gefunden, dass es hier eine marianische Männerkongregation gibt in Rott am Inn. Hat das eine besondere Geschichte, dass die marianische Verehrung hier so auch stark ist, präsent ist, einmal durch die Männerkongregation, eben auch durch Schwester Faustina? Also wie kommt es dazu?
Ja, Bayern ist Marienland und die marianische Männerkongregation hat hier in der Gegend schon auch Tradition. Der Sitz der Kongregation ist ja Altötting. Dort ist immer wieder auch das Hauptfest. Dort werden verschiedene Angebote gemacht. Wir haben geschafft in den letzten Jahren, dass Gott sei Dank ein paar Jüngere wieder in die marianische Männerkongregation gegangen sind. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass auch Männer zur Marienverehrung hingeführt werden, nicht nur die Opas, sondern auch die Väter, und dass das ja Kinder beeindruckt, wenn der Vater betet. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung, denn oft sind es ja die Mütter und die Väter eher nicht so. Wir haben das auch festgestellt in der Erstkommunion-Vorbereitung, haben wir zum Beispiel einen Daddy Day angefangen, also wo die Kinder bewusst mit den Vätern kommen. Und die Kinder genießen diesen Tag, wo sie sich auch ja in Sachen Glauben mit den Vätern beschäftigen und auseinandersetzen.
Ja, klingt nach einer sehr guten Idee. Jetzt habe ich noch eine Frage zu der marianischen Männerkongregation. Wenn ich da drin bin, was muss ich dann tun? Also gibt es da irgendwas, was ich dann gelobe oder verspreche?
Die Verehrung der Mutter Gottes, aber es gibt jetzt kein vorgeschriebenes Gebetspensum und das Bemühen, einfach als katholischer Christ zu leben und mich und alles, was mich betrifft, immer wieder auch ganz bewusst unter den Schutz der Gottesmutter zu stellen. Die Marianische Männerkongregation trifft sich bei uns immer in Feldkirchen. Das ist eine Filialkirche von Rott am Inn. Jedes bessere Kloster hatte ja eine eigene Wallfahrtskirche und die Benediktiner hier in Rott haben eben die Wallfahrtskirche in Feldkirchen errichten lassen. Die Wallfahrt geht zu Maria vom guten Herzen, also das gute Mutterherz Mariens. Und ja, wir treffen uns da immer wieder auch zum Austausch. Ein fixer Tag das habe ich dann eingeführt, ist der 8. Dezember, Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens, wo nach dem Festgottesdienst um 19 Uhr, wo wir dann auch Neuaufnahmen in die Kongregation machen, hernach die Versammlung im Gasthaus ist. Ein kurzer geistlicher Impuls nochmal und dann einfach Austausch auch über die Fragen, die die Sodalen bewegen.
Einfach tatsächlich noch eine Frage, was gibt es sonst noch für Gruppen? Es gibt sicherlich Ministranten, es gibt sicherlich Jugendliche. Was gibt es so für Gruppen und Angebote im Pfarrverband, außer jetzt die, die wir schon besprochen haben?
Ein wichtiger Bereich sind die Ministranten. Wir haben Gott sei Dank ein bisschen über 100 Ministranten im Pfarrverband. Das ist uns immer sehr wichtig, dass wir schauen nach der Erstkommunion, dass wir die ja bei der Stange halten, indem sie dann eben als Ministrieren anfangen. Da sind ganz wichtig verschiedene Gruppenstunden auch, wo wir auch religiöse Themen behandeln. Dann haben wir im Herbst immer ein Minimix-Wochenende, wo wir mit den Kleineren wegfahren, eine Jugendherberge, aber uns wirklich auch immer mit einem religiösen Thema beschäftigen. Einmal haben wir uns an den Ich-Bin-Worten Jesu entlang gehangelt oder verschiedene Heilige uns näher angeschaut oder auch die Heilungen Jesu, das war das letzte Thema, da sind dann meistens so an die 40 Ministranten dabei. Und was ganz wichtig ist, ist diese Erfahrung der Gebetsgemeinschaft, dass man mal in diesem Kreis der Ministranten ohne sonstige Gemeinde Gottesdienst feiert und das berührt. Und ich glaube, dass die da doch einiges auch mitnehmen können.
Was gibt es für Jugendliche, junge Familien oder Ähnliches?
Für die Kinder und Jugendlichen gibt es dann nur die Pfadfinder. Die haben ja das Erlebnispädagogische mit drauf. Die haben ihre Zeltlager und auch ihre Gruppenstunden. Die jungen Familien, da haben wir natürlich die Kindergottesdienste. Wir haben Kleinkindergottesdienste. Und wir versuchen im Pfarrverband auch immer wieder Familiengottesdienste anzubieten, wo wir eben besonders auf Kinder und Jugendliche eingehen.
Und für die älteren Menschen?
Für die älteren Menschen gibt es die Seniorennachmittage der Pfarrei. Die werden sehr gut angenommen. Gibt es auch in den anderen Pfarreien. Momentan Corona-bedingt geht es leider nicht. Dann haben die ihre Ausflüge, ihre Fahrten, wo die mit dabei sind. Also die, glaube ich, sind ganz gut versorgt.
Pfarrer, Kirchenmusik scheint bei Ihnen auch recht stark zu sein. Mehrere Kirchenchöre und Orchester und Quartette. Da sind Sie gut ausgestattet hier, habe ich den Eindruck.
Ja, wir haben Gott sei Dank viele Menschen, die sich in der Kirchenmusik einbringen. Wir haben Kirchenchöre, die eben große und kleinere Messen singen, aufführen und so den Gottesdienst mitgestalten, mittragen. Dann haben wir einen Rhythmuschor, Kinderchor haben wir leider momentan nur einen. Dann gibt es verschiedene Gesangsgruppen, es gibt den alten Heunauernchor, also und ganz, ganz viele kleinere Gruppen. Auch die verschiedenen Repertoires, also von den klassischen Messen über das neue geistliche Liedgut bis hin zum Alpenländischen. Und das macht's interessant, dass wir eigentlich diese Bandbreite haben. Das ist mir sehr wichtig, dass wir da nicht ja fixiert sind auf eins, sondern verschiedene Angebote haben, weil wir dann auch verschiedene Geschmäcker erreichen. Gerade auch das Alpenländische versuchen wir sehr zu pflegen, vor allem im Advent, bei den Engelämtern, beim Mariensingen, bei den Maiandachten und an den Festtagen natürlich die großen Orchestermessen und sonst bei Erstkommunion, Firmung, Familiengottesdiensten oder auch in Altenhoinau bei verschiedenen Gottesdiensten das neue geistliche Liedgut. Wir erreichen damit ganz viele, auch durch die Chöre, die damit eingebunden sind und ja, da bin ich sehr froh drüber. Wir haben den Luxus, dass wir einen hauptamtlichen Kirchenmusiker im Pfarrverband haben, aber auch viele andere, die in der Kirchenmusik sehr engagiert mit dabei sind, mit Freude und Begeisterung.
Ja, da kann man bestimmt das Kirchenjahr sehr schön gestalten, wie Sie auch sagen, wenn man so eine Auswahl hat, Herr Pfarrer. Wo ich auch Auswahl hatte, da muss ich jetzt einfach mal nachfragen, ist ja die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul. Und wir übertragen aus der Pfarrkirche St. Marinus und Anianus, die man auch als ehemalige Klosterkirche im Netz findet. Jetzt war ich total verwirrt, weil ich habe immer die Kirche St. Peter und Paul gesucht, die habe ich aber nirgendwo gefunden, außer in anderen Städten, und dafür habe ich aber alle Probleme gehabt mit St. Marinus und Anianus, weil die dann St. Peter und Paul Marinus und Anianus heißt, und dann dachte ich, boah, wie viele Kirchen hat er jetzt da? Wie kommt es dazu, dass die Pfarrei anders heißt als die Kirche, beziehungsweise die Kirche anders heißt als die Pfarrei?
Das hat mit der Geschichte zu tun. Bevor die jetzige Kirche gebaut wurde, die ist gebaut worden von 1759 bis 1763, gab es hier in Rott eigentlich drei Kirchen. Und zwar die Klosterkirche St. Marinus und Anianus für die Mönche, dann die Pfarrkirche St. Peter und Paul und noch eine kleinere Marienkirche. Und als die jetzige Kirche dann gebaut wurde, hat man diese drei Kirchen zusammengefasst. Die Kirchenpatrone sind die heiligen Marinus und Anianus, und Petrus und Paulus sind die Patrone der Pfarrei, haben einen großen Seitenaltar bekommen, und auch die Mutter Gottes, die Rosenkranzkönigin, einen großen Seitenaltar, und so wurden diese drei Kirchen zusammengefasst.
Das klingt jetzt echt ganz logisch, wenn Sie das so erzählen von der Geschichte her. Ich habe mir echt die Finger gebrochen bei der Recherche, weil ich dachte, ich verstehe es nicht. Dankeschön. Herr Pfarrer, jetzt noch eine Frage, und zwar Corona hat jetzt irgendwie alle so ein bisschen betroffen, mehr oder weniger, und vielerorts wurde auch dann zum Livestream eingeladen, eben damit die Menschen nicht irgendwo Gottesdienst mitfeiern dürfen müssen, sondern eben in der eigenen Pfarrei wirklich mitfeiern können, auch wenn sie selbst nicht kommen können. Sie haben den Livestream jetzt beibehalten bis heute, Sie haben auch einen Video-Livestream etabliert hier. Wie sind Ihre Erfahrungen damit, beziehungsweise wie sind so die Rückmeldungen aus der Pfarrei dazu?
Die Rückmeldungen sind sehr, sehr positiv. Ich habe oft gestaunt, wer alles diesen Livestream anschaut, wen wir damit erreichen. Das sind ganz andere Leute oft als die, die sonst für gewöhnlich in die Kirche gehen. Da kann man darüber diskutieren, ist es verwerflich, wenn jemand beim Frühstück den Livestream anschaut und so eine Frühstücksmesse, dann hat es natürlich nicht unser Ideal. Aber ich glaube, es ist eine Möglichkeit, dass wir ja mit unserer Botschaft Menschen erreichen. Ist ja bei Radio Horeb auch nichts anderes. Sie wissen ja auch nicht, was die Leute tun, wenn sie Radio Horeb hören. Und dann hat man natürlich die anderen, für die das ein wichtiger Ersatz ist jetzt, wenn man keinen Gottesdienst besuchen kann. Noch dazu schafft die eigene Kirche, der vertraute Pfarrer, auch immer ein Heimatgefühl. Und dann sind da die, die schon lange nicht mehr zum Gottesdienst kommen können. Ich habe zum Beispiel manche Kranke, die waren wirklich unwahrscheinlich dankbar und gerührt. Es hat mir jemand erzählt, ich kann schon seit 10 Jahren keinen Gründonnerstag mehr mitfeiern, und heuer durfte ich durch diesen Livestream wieder so mit dabei sein, und es war unwahrscheinlich schön. Es hat mir sehr, sehr gut getan, diese mögliche Verbundenheit mit der Pfarrei. Jetzt ist es natürlich so, dass wir beide Möglichkeiten haben. Gott sei Dank kommen wieder mehr und mehr auch in den Gottesdienst. Es war ja schlimm, wenn den Leuten nichts fehlen würde. Also wirklich diese andere, tiefere Gemeinschaftserfahrung vor Ort und dann natürlich auch die Möglichkeit, die Heilige Kommunion zu empfangen. Aber es gibt auch eine Reihe von älteren Leuten, denen das noch zu gefährlich ist, die ja zur Risikogruppe gehören, die sagen, ich möchte da nichts riskieren, denn wenn ich da nur mit Ängsten drin sitze, kann ich auch nicht beten und normal Gottesdienst feiern. Und deswegen schaue ich mir das nach wie vor im Livestream an. Und wir werden jetzt abwarten, wie die Zahlen sich entwickeln. Wir werden wahrscheinlich nicht ganz auf den Livestream verzichten, ob wir jetzt so viele Gottesdienste übertragen wie jetzt. Das wird sich zeigen, aber das ein oder andere durchaus. Und manch einer hört sich auch nochmal die Predigt an, wenn er was nicht verstanden hat oder wenn es ihn besonders angesprochen hat, ist auch eine Möglichkeit, die man sonst nicht hat.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und Sie können den Gottesdienst dann auch im Livestream mitverfolgen auf unserer Internetseite www.horeb.org und dann in der Rubrik Pfarrei der Woche und dort der Pfarrverband Rott am Inn, und da können Sie dann auch den Stream mitverfolgen oder natürlich auf YouTube direkt beim Pfarrverband Rott am Inn. Ja, und wenn Sie mögen, dann bleiben Sie doch gerne noch dran, jetzt während der Musikpause. Denn im dritten Teil des Interviews werden wir dann auf die Pfarrkirche St. Marinus und den Janus schauen, beziehungsweise wird uns Dekan Vogel seine Kirche vorstellen, dass wir einfach so ein bisschen einen Eindruck von dem Gotteshaus bekommen, auch wenn wir am Radio jetzt kein Bild vor Augen haben werden bei der Gottesdienstübertragung am kommenden Sonntag. Also wie gesagt, herzliche Einladung, dran zu bleiben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Markus Münch und ich bin heute zu Gast bei Dekan Klaus Vogel in Rott am Inn, im Pfarrverband Rott am Inn, wo wir aus der Pfarrkirche St. Marinus und den Janus am kommenden Sonntag um 10.15 Uhr den Gottesdienst übertragen werden. Und Dekan Vogel wird uns jetzt die Pfarrkirche St. Marinus und den Janus vorstellen und uns quasi auf eine kleine akustische Kirchenführung mitnehmen durch sein Gotteshaus, wo wir mit Pfarrei der Woche zu Gast sein dürfen. Herr Dekan, herzlichen Dank.
Ja, die Rotter Kirche sieht man schon von der Ferne, wenn man über die B15 herfährt. Die Benediktiner haben ja gern etwas am Berg oder Hügel ihre Klöster errichtet. Vom ehemaligen Kloster steht im Grunde genommen nur mehr ein Bruchteil, ein kleiner Trakt. Was auffällt, sind die ungleichen Türme. Wir haben einen höheren und einen niedrigeren Turm. Das hängt damit zusammen, dass einer der Türme 1828 gebrannt hat und dann das Geld nicht mehr da war, ihn aufzubauen. Diese Türme sind noch aus der romanischen Zeit. Da ist gerade beim Kleinen eine wunderbare Apsis drin mit der ältesten Darstellung der Mutter Gottes in der Kirche. Wenn man dann von hinten her hineingeht durch das Hauptportal, merkt man, es ist eine Längskirche, in die das Ideal des zentralen Kuppelbaus hinein verwirklicht wurde. Das ist die große Leistung eines Johann Michael Fischer, dass er in diese vorgegebene Länge, denn der Konventtrakt und die Türme gaben die Länge vor, dass er genau da diese große Kuppel hinein geplant und gebaut hat. Und wenn man hinten reingeht, kommt man am Stiftergrab vorbei, die Stifter des Klosters, Kuno der Ältere, Kuno der Jüngere war gefallen und die hatten keine Kinder und so hat Kuno der Ältere mit seiner Schwiegertochter, der Elisabeth von Lothringen, das Benediktinerkloster Rott gestiftet und ausgestattet, sodass es gut existieren konnte. Wenn man dann durchs Gitter hindurchschaut, werden die Blicke nach oben gezogen, nämlich zur zentralen Kuppel, dem Rotter Himmel. Da ist der ganze benediktinische Heiligenhimmel auch dargestellt. In der Mitte die heilige Dreifaltigkeit, Maria, von der zwei Strahlenleitern weggehen hin zum heiligen Benedikt und zur heiligen Scholastica. Und dann auf der einen Seite die ganzen männlichen Heiligen und auf der anderen Seite die ganzen weiblichen Heiligen. Also wir schauen in den offenen Himmel, wenn wir dort Gottesdienst feiern. Und diese Kuppel, das ist auch etwas Besonderes, steht auf 8 Säulen. Denken wir nur an die alten Oktogone. Die Zahl 8 ist die Zahl der Vollendung. Und da ist dann in Reliefs unterhalb der Kuppel sind dargestellt die 4 Erdteile, die dann sagen, ja, der Himmel geht auf über der ganzen Welt, ganz egal, wo jemand in dieser Welt lebt. Ja, Gott will, dass er in den Himmel kommt, dass er dieses letzte Ziel erreicht. Und wenn man dann diese Säulen heruntergeht, dann kommt man zu den Apostelleuchtern. Ja, die Apostel haben die Botschaft des Evangeliums in die ganze Welt hinaus getragen. Und es ist diese Botschaft der Apostel, die letztlich den Himmel für die ganze Welt öffnet. Und das ist das Faszinierende, die Theologie, die eben in diesem Ganzen mit drin steckt. Neben dieser großen Kuppel gibt es noch 2 kleinere. Die vordere über dem Altarraum zeigt das Martyrium des heiligen Bischofs Marinus. Der ist verbrannt worden und das hintere Kuppelfresko zeigt den Tod seines Neffen, des heiligen Diakons Anianus Marinus. Und Anianus haben ja ganz in der Nähe am Irschenberg gelebt, waren frühe Glaubensboten. Sind also sehr regionale Heilige, die es im Grunde genommen ja so nur an zwei Orten gibt, wo sie verehrt werden, nämlich dort, wo sie gelebt haben, in Wilpating, bei Irschenberg und eben hier in Rott. Wichtig ist mir auch vor allem vorne das große Hochaltarbild. Es zeigt die heiligen Marinus und Anianus im Himmel über einer Wolke. Und ihnen zu Füßen unter dieser Wolke sind drei Gestalten. Einer, der einen goldenen Götzen anbetet, dann ein Skelett, Symbol für den Tod, und einer mit einem Schwert in der Hand, Symbol für die Gewalt. Ja, die Verehrung fremder Götter, Gewalt und Tod, damit hatten sie zu kämpfen. Das haben sie am eigenen Leib gespürt, unsere Patrone. Der Anianus, der Diakon, hat dann die Heilige Schrift in der Hand mit einem Zitat aus dem Buch der Weisheit, wo steht: In den Augen der Toren sind sie gestorben, sie aber sind in Frieden. Auf den ersten Blick, ja, haben die Leute weiter ihre Götter weiter verehrt und Tod und Gewalt haben gesiegt. Der eine ist verbrannt worden, der andere vor Schreck eines natürlichen Todes gestorben. Aber der Pfeil, den der Tod den beiden hinterher schießt, er bricht an der Wolke, die ein Symbol für das Göttliche ist. Der Tod hat keine Macht mehr über sie und es geht dann letztlich der Blick über dieses Bild hinaus in die ganz beeindruckende Darstellung der heiligen Dreifaltigkeit. Ja, nicht die drei Tod, Gewalt und Götzen haben das letzte Wort, sondern Vater, Sohn und Geist. Und das ist auch sehr schön dargestellt, Gott der Vater mit einem Zepter auf der Weltkugel, er hat das letzte Wort. Und dieser Gott Vater breitet seine Segenshand aus über die beiden Heiligen, über alle, die in der Kirche sind. Jesus hat das Kreuz in der Hand und er zeigt auf das Kreuz das Zeichen seiner Liebe, die sich ganz geschenkt hat. Und in der Mitte ist der Heilige Geist, symbolisiert durch eine Taube, ja, direkt in Verbindung mit dem Kreuz. Ja, vom Kreuz herab haucht Jesus seinen Geist aus, seinen Geist all denen, die ihm nachfolgen wollen, die eben in die Spur der Heiligen einsteigen wollen. Wir haben sehr viele Seitenaltäre, eben als eine Mönchskirche war. Bis zur Liturgiereform wurden ja die Messen an den verschiedenen Seitenaltären gefeiert, deswegen brauchte man sehr, sehr viele Altäre. Es haben bei uns Altäre die heilige Mutter Anna, dann haben wir einen Benedikts- und Scholastikeraltar wegen der Benediktiner, dann den Marienaltar, wo es um die Rosenkranzspende geht, dann einen Petrus- und Paulus-Altar, dann haben wir einen Nepomuk-Altar. Nepomuk war ein sehr berühmter, beliebter Heiliger in der Barockzeit und es war auch der Taufnamenspatron des Erbauers der Rotter Kirche, Abt Benedikt Lutz. Dann haben einen Altar der heilige Leonhard, der Patron der Tiere, der heilige Franz Xaver, der Missionar für das Missionarische. Dann haben wir einen Magdalenenaltar, Magdalena die große Büßerin, und dann einen Kreuzaltar, wo es eben um das Kreuz Christi geht. Und natürlich seit der Wiedereröffnung der Kirche, seit 2002, den modernen Zelebrationsaltar mit einer Reliquie des seligen Kaspar Stangassinger. Die Redemptoristen, diesem Orden gehört er ja an, sind ja ganz in der Nähe im Kloster Gars, wo er auch verehrt wird.
Dankeschön. Das klingt, als gäbe es wirklich viel zu entdecken in St. Marinus und Anianus. Herr Pfarrer, sie wird auch verglichen mit der Wieskirche, also dass sie eine der zwei schönsten Kirchen sei. Wie kommt es zu dieser Zuschreibung? Gibt es da irgendwas, was man noch so rausstellen kann?
Was ist der größte Unterschied zur Wieskirche? Die Wieskirche ist voller. In Rott gibt es mehr Weißflächen, aber das geht schon mehr ins Klassizistische. Aber es ist eine äußerst edle, wunderschöne, prächtige Kirche mit erstrangigen Kunstwerken.
Also auf jeden Fall mal eine Reise wert, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herr Pfarrer, was gibt's hier noch so zu entdecken? Was ist schön in Rott am Inn und Umgebung? Was könnte man vielleicht noch anschauen, wenn man mal hier ist? Beziehungsweise wofür lieben die Rotter ihre Stadt und ihre Umgebung?
Ja, man kann natürlich den schönen Bergblick genießen, die Landschaft, der Inn. Man kann auch am Inn entlang wandern oder mit dem Radl fahren. Die Innklöster in der Umgebung. Wir haben ja hier eine ganze Reihe Klöster fast in Sichtweite, nämlich ganz nah Altenheuenau, was bei uns zum Pfarrverband gehört, und auch das Kloster Attel. Das waren ebenfalls Benediktiner, alles prächtige Kirchen, die einladen, die es wert sind, dass man sie besucht und sich an ihrer Schönheit freut.
Sie haben vorhin ja über die Kirchenmusik gesprochen, wo Sie auch wirklich ein reiches Angebot hier haben. Gibt es Musik am kommenden Sonntag oder gibt es keine Musik? Ist da schon was raus? Chöre dürfen wir, glaube ich, noch nicht singen. Gibt es eine besondere Gestaltung für den Gottesdienst?
Es ist ganz normal Orgelmusik am Sonntag. Mit den Chören ist es ja noch schwierig, wenn dann dürften nur ganz kleine Ensembles singen. Aber wir haben eine sehr schöne Orgel und wir haben einen guten Organisten. Und ich denke, dass das eine festliche, schöne Gestaltung wird.
Ja, und vergelt's Gott dafür, dass wir alle dabei sein dürfen und mitfeiern dürfen am Radio oder eben unter der Pfarrei der Woche Seite, auch im Video-Livestream, wenn Sie mögen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war auch schon wieder unsere Sendung zur Pfarrei der Woche, diesmal aus dem Pfarrverband Rott am Inn im Erzbistum München und Freising. Und wie wir jetzt in der vergangenen knappen Stunde erfahren durften, wie uns Dekan Vogel hier mit auf eine Reise durch sein Pfarrverband genommen hat, eine aktive Gemeinde auch mit vielen spirituellen Angeboten, mit Lobpreis, mit Stay and Pray, mit Anbetung, mit Alpha-Kursen und vielem anderen mehr, auch mit Angeboten für Kinder und Familie, für ältere Menschen. Eine Gemeinde, die auch zusammen einfach anpackt und die Angebote so auch möglich macht, um sich selbst natürlich zu beschenken, aber eben auch die Menschen um sich herum einzuladen und sie einzuladen, in ihren Pfarrverband am Glauben teilhaben zu lassen. Und natürlich auch Dekan Vogel selbst, der seit seiner Ministrantenzeit eben den Wunsch gehegt hat, Priester zu werden, jetzt gerade zu Ostern in Corona still und leise hier zum Dekan gewählt wurde und hier seit 9 Jahren seinen Dienst tut und mit der Gemeinde lebt und sich auch daran freut, an dem, was hier eben an spirituellem, aber auch so am Miteinander gepflegt wird und möglich gemacht wird durch die Gläubigen. Ja, und wie wir jetzt auch gerade noch erfahren haben, dass eben die Pfarrkirche St. Marinus und Anianus wirklich eine Reise wert ist, dass sie mit der Wieskirche verglichen wird. Und die Wieskirche ist ja nun wirklich sehr bekannt. Und ja, es ist schon mal eine Reise wert, hier nach Rott am Inn zu kommen und sich einfach mal die Kirche anzuschauen und Land und Leute zu erleben. Ja, vielleicht jetzt nicht gerade zur Übertragung, weil natürlich auch hier noch die Abstandsgebote sind und deswegen leider nicht so viele Menschen in der Kirche gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Also für die Pfarrei der Woche jetzt am kommenden Sonntag vielleicht ja die Empfehlung, das doch am Radio oder am Videostream auf unserer Internetseite und der Pfarrei der Woche Seite mitzufeiern, aber ansonsten gerne mal einfach hier vorbeizukommen und ja reinzuschnuppern in den Pfarrverband, aber auch in Rott am Inn und die Region. Ja, herzlichen Dank, Dekan Vogel, für die ganze Zeit, die Sie uns jetzt hier geschenkt haben und dass wir so ein bisschen Anteil nehmen durften an Ihrem Wirken als Priester hier, aber auch an Ihrem Leben mit den Menschen. Ja, dürfen wir Sie jetzt zum Abschluss der Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, der heiligen Marinus und Anianus, Petrus und Paulus, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Es verabschieden sich aus Rott am Inn
Klaus Vogel
und Markus Münch.